SRF 1. Daten.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Mehr Frauen in Verwaltungsräten.
Ich bin der Überzeugung, dass gemischte Teams eine andere Art zur Diskussion haben und am Schluss auch zu anderen Entscheidungen kommen,
sagt SBB-Präsidentin Monika Ribar. Aber diese Einsicht hat sich noch längst nicht überall durchgesetzt. Mehr Zeit am Smartphone. Schweizer Jugendliche sind täglich 2,5 Stunden online. Und dann vom Bankgeheimnis zum automatischen Informationsaustausch.
Dieser Meinungswandel, glaube ich schon, oder, ist eine Revolution für den Finanzplatz,
sagt Urs Zulauf, früher bei der Finanzmarktaufsicht, heute bei der Credit Suisse. Das Trendgespräch über Bankenskandale und wie man versucht, sie zu verhindern. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Es braucht mehr Frauen in den Verwaltungsräten der Schweizer Unternehmen. Neu ist diese Forderung nicht. Doch passiert ist in den vergangenen Jahren herzlich wenig. Im internationalen Vergleich sind die Schweizer Führungsgremien überaus männerlastig. Der politische Druck auf die Wirtschaft steigt. Auch deshalb hat der Arbeitgeberverband nun einen Schritt vorwärts gemacht. Ein Verhaltenskodex soll bewirken, dass öfters Frauen gewählt werden. Es braucht wohl aber mehr als einen Verhaltenskodex. Es braucht einen Kulturwandel. Andi Lüscher berichtet.
Der Mann geht zur Arbeit und verdient das Geld, die Frau kümmert sich zu Hause um Kinder und Haushalt. Dieses Rollenbild klingt veraltet, ist es in der Schweiz aber nicht. Gerade die Geschäftswelt funktioniert noch größtenteils nach der Männerlogik. Nur wenige Frauen können oder wollen in diesem männerdominierten Umfeld Karriere machen. Um das zu ändern, müssten sich in erster Linie die Unternehmenskultur und die Rollenbilder ändern, ist Headhunterin Doris Abbey überzeugt.
Diese Rollenbild fallen, in die wir alle tappen, aber eben Männer natürlich häufiger beim Thema Frauen in solchen Führungsfunktionen. Das gilt es ganz bewusst zu thematisieren. Und wenn sich dort auch etwas tut, dann glaube ich, ist wirklich der Teppich gelegt, dass Männer und Frauen noch besser miteinander zusammenarbeiten können.
Die Unternehmen müssen von sich aus wollen, müssen den Mehrwert sehen, den durchmischte Führungsgremien bringen. Diese Erfahrung hat auch SBB-Präsidentin Monika Ribar gemacht, als sie lange vor dieser Debatte ihr erstes Verwaltungsratsmandat bekam.
Vor vielen Jahren wurde ich von einem Unternehmen angefragt für den Verwaltungsrat. Das waren nur Männer. Und die haben gesagt, wir wollen die Kultur ändern. Das war denen wirklich ein Anliegen zu sagen, wir sind hier so ein Männerclub, das kann es nicht sein. Unsere Kunden sind ja auch Frauen. Also müssen wir das doch aufmachen. Und ich glaube, dort müssen wir hinkommen und dass es dann eben irgendwann einfach normal wird.
Normal, dass Frauen am Tisch mit den Männern an Strategien feilen oder operative Entscheide fällen. Denn Frauen und Männer zusammen seien besser als nur Männer.
Ich bin der Überzeugung, eben, dass gemischte Teams eine andere Art zur Diskussion haben und am Schluss auch zu anderen Entscheidungen kommen. Weil sonst treffen sie Entscheidungen nur aus einer Optik. Und hier können die Frauen eben auch etwas beitragen, weil Frauen denken anders. Frauen sind andere Themen wichtig.
Auch Studien besagen, dass gemischte Führungsgremien bessere Geschäftsergebnisse bringen als reine Männergruppen. In schwierigen Zeiten mit einem starken Franken hätten zu viele Unternehmen das Gender-Thema etwas vernachlässigt, sagt Hans Hess, Präsident von Swissmem, dem Branchenverband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Aber es finde langsam ein Umdenken statt.
Ich bin persönlich überzeugt, dass es ganz wichtig sein wird, weil ein durchmischtes Team eine bessere Leistung bringt und weil wir mit der demografischen Entwicklung in der Schweiz auf diese Frauen angewiesen sind. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, die nicht auch in unsere Verwaltungsräte, auch in unsere Geschäftsleitung, auch in unser Management reinzubringen.
Die neuesten Bemühungen des Arbeitgeberverbands konzentrieren sich vorerst nur auf die Verwaltungsräte, wo der Frauenanteil steigen soll. Hess erhofft sich damit eine Signalwirkung. Für den erfahrenen Verwaltungsrat ist klar,
dass der Verwaltungsrat auch eine gewisse Vorbildwirkung hat. Und der Verwaltungsrat legt ja auch Regeln für die Geschäftsleitung oder die ganze Personalpolitik fest.
Und Vorbild müssten auch die Leitenden der Gremien sein. Oft entsteht zum Beispiel eine neue Diskussions- und Gesprächskultur, was erst gelernt werden muss. Noch sitzen in den Verwaltungsräten der grössten Schweizer Unternehmen erst 16% Frauen. In den Geschäftsleitungen sind es gar nur 6%. Das ist weit unter dem internationalen Durchschnitt. Der Kulturwandel hat also noch nicht überall stattgefunden.
Andi Lüscher.
Trend.
Alle haben sie eins, ein Smartphone. Also fast alle, 99% der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren besitzen mittlerweile ein Smartphone und sie nutzen es immer öfter und immer länger. Rund 2,5 Stunden pro Tag sind sie online, am Wochenende sogar mehr als 3,5 Stunden. Das zeigt eine neue Studie, die sogenannte James-Studie zur Mediennutzung der Schweizer Jugend. Klaus Bonanomi.
Mehr als 1000 Jugendliche in der ganzen Schweiz befragten die Forscherinnen und Forscher der Zürcher Hochschule für angewandte Psychologie für die sogenannte James-Studie. James ist die Abkürzung für Jugendaktivitäten-Medienerhebung Schweiz. Mitfinanziert wird sie durch die Swisscom. Eine erste Erkenntnis: Wer heute Mobiltelefon sagt, meint zu 98% Smartphone. Kaum ein Jugendlicher kann sich heute noch mit einem alten Handy mit Eingabetastatur sehen lassen. Und der Einstieg ins Mobile-Zeitalter erfolgt immer früher, wie Daniel Süss, der Leiter der James-Studie und Professor für Medienpsychologie, erklärt.
Also um 9, 10 Jahre herum haben die meisten dann ihr erstes Handy. Das gehört heute dazu.
Und es wird auch fleißig genutzt. Die tägliche Nutzungsdauer hat sich im Vergleich zur letzten Erhebung vor 2 Jahren deutlich erhöht, auf 2,5 Stunden. Dies dürfte auch mit den Tarifmodellen der Telekom-Anbieter zusammenhängen.
Eine Erklärung ist, dass immer mehr Jugendliche ein Abonnement haben, wo sie unlimitierte Datenmengen nutzen können und entsprechend eben auch beispielsweise Serien oder Games sehr stark online nutzen.
Flatrate-Abos sind günstiger geworden und dank Spezialtarifen für Jugendliche und junge Erwachsene haben es die Telekom-Anbieter geschafft, die jungen Kundinnen und Kunden an sich zu binden. Während die Nutzungsdauer um 1/4 zugenommen hat, sind die Ausgaben der Jugendlichen für ihr Handy-Abo nur wenig gestiegen, von 37 auf 39 Franken im Monat. Verändert hat sich laut Daniel Süss aber auch die Beliebtheitsskala bei den sozialen Netzwerken.
Bis zur letzten Studie war bei den Schweizer Jugendlichen Facebook noch oben aus und das ist jetzt erstmals nicht mehr so. Instagram und Snapchat stehen an erster Stelle und Facebook erst an dritter Stelle. Facebook wird auch viel weniger intensiv genutzt als noch vor wenigen Jahren. Also hier gibt es Verschiebungen auf diese schnelleren, sehr bildorientierten Medien. Man sieht deutlich, je jünger die Befragung sind, desto weniger sind sie überhaupt erst bei Facebook eingestiegen.
Die Nutzung verändert sich also schnell. Das zeigt sich etwa auch daran, dass heute viel öfter mit Messenger-Diensten kommuniziert wird, anstatt mit SMS. Und auch der Videokanal YouTube wird heute ganz anders genutzt als noch vor wenigen Jahren.
Wir haben erstmals in dieser Studie jetzt auch nach den Lieblings-YouTubern gefragt und da ist eine große Menge an Namen sind zusammengekommen. Das sind wichtige Größen geworden, an denen sich die Jugendlichen orientieren, wo sie sich unterhalten, austauschen, aber wo sie auch Botschaften mitbekommen, wie was ist im Lifestyle wichtig, welche Games werden gespielt und so weiter. Also das hat einen starken Einfluss angenommen.
In der Schweiz sind diese YouTuber erst seit rund 3 Jahren überhaupt ein Thema. Mittlerweile erreichen einzelne von ihnen über 1 Million Jugendliche und sind damit auch zu wirtschaftlich relevanten Faktoren geworden, zu wichtigen Werbeträgern, die nicht nur Comedy und Unterhaltung bieten, sondern die ihrem Publikum die besten Games oder die richtigen Schminktipps vermitteln. Entsprechend nutzt die Werbewirtschaft die Reichweite dieser YouTuber, um an ihre junge Klientel heranzukommen.
Klaus Bonanomi. Gleich das Trendgespräch über Bankenskandale mit Urs Zulauf, der früher bei der Finanzmarktaufsicht tätig war. Vorher weitere wichtige Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die beginnen wir mit den Reaktionen der Schweizer Wirtschaftsverbände auf die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten. Matthias Heim.
Ungewissheit, mit dem rechnen die grossen Schweizer Wirtschaftsverbände in den kommenden Wochen. Stellvertretend Jan Atteslander, Mitglied der Geschäftsleitung des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse.
Momentan müssen wir wirklich abwarten. Wir müssen diese Phase der Unsicherheit jetzt hier durchgehen und dann genau schauen, was die Amerikaner wirklich machen.
Besonders die Pharmabranche wird die Pläne von Donald Trump mit besonderem Interesse verfolgen. Trotzdem gibt man sich derzeit gelassen. PostFinance mit ihren rund 3 Millionen Kunden ist die erste grosse Bank in der Schweiz, die ihren Privatkunden Negativzinsen verrechnet. Sie reicht damit einen Teil der Negativzinsen weiter, die sie ihrerseits der Schweizerischen Nationalbank zahlen muss. PostFinance teilt mit, dass nur wenige Kunden diese Negativzinsen zahlen müssten, die sie jetzt weitergeben. Allerdings nennt die Bank keine konkreten Zahlen. Mediensprecher Johannes Möri.
Letzten Endes ist es natürlich so, dass hohe Liquiditäten auch einen entsprechend höheren Einfluss darauf haben, ob wir bei der Nationalbank überhaupt Negativzinsen bezahlen müssen oder nicht. Und entsprechend haben wir entschieden, dass wir das verursachergerecht an jene Kunden weiterverrechnen, die eine hohe Liquidität bei uns parkiert haben.
Jene Kunden also mit einem Guthaben von mehr als 1 Million Franken. In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 3,2%. Ende Monat zählte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO gut 140'000 Personen ohne Arbeit. Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim SECO.
Ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Arbeitslosigkeit erreicht. Und wir werden zwar jetzt nicht einen starken, signifikanten Rückgang sehen, aber ein Einpendeln auf doch relativ hohem Niveau.
Der Bund und die Kantone schließen mit der Schweizerischen Nationalbank eine neue Vereinbarung ab. Im Normalfall verteilt die Nationalbank aus ihrem Gewinn 1 Milliarde Franken. Falls es ein schlechtes Jahr ist, kann die Nationalbank den Ausfall in den darauf folgenden Jahren kompensieren. So sieht es die neue Regelung vor. Damit erhalten Bund und Kantone mehr finanzielle Planungssicherheit.
Trend, Thema.
Die Schweiz, ein Hort für Schwarzgeld aus dem Ausland. Das ist immer noch das Bild, das viele vom hiesigen Finanzplatz haben. Doch die Zeiten ändern sich. Für ausländische Steuerflüchtlinge ist die Schweiz ein schwieriges Pflaster geworden, denn die Banken lehnen deren Gelder in der Regel ab. Und beim automatischen Informationsaustausch mit dem Ausland macht die Schweiz künftig voll mit. Das heißt nun aber nicht, dass Skandale auf dem Bankenplatz nicht mehr möglich sind. Im Gegenteil, nicht ohne Grund warnt die Finanzmarktaufsicht FINMA wiederholt, das Geldwäschereirisiko in der Schweiz nehme zu. Darüber reden wir mit dem früheren Chefjuristen der FINMA, mit Urs Zulauf. Er hat 3 Jahrzehnte lang für die FINMA gearbeitet. Heute lehrt er an der Universität Genf und er ist noch bis Ende Jahr für die Credit Suisse tätig. Er unterstützt die Grossbank bei der Bereinigung der Vergangenheit mit unversteuerten Geldern. Jan Baumann hat mit Urs Zulauf gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob er den Unmut der Finanzmarktaufsicht über die jüngsten Geldwäschereiskandale verstehe.
Ich kann den Unmut eigentlich gut verstehen. Die FINMA versucht, diese hohen Risiken, die bestehen, im grenzüberschreitenden Geschäft anzugehen und hat klare Erwartungen gegenüber den Banken geäußert, die diese zu erfüllen haben. Banken haben hier wirklich in den letzten Jahren sehr viel unternommen im Bereich Compliance, aber das ist eine sehr grosse Herausforderung. Und die Banken in der Schweiz und auch die Banken im Ausland, da gibt es keinen Unterschied, sind dort sicher noch nicht am Ende und haben noch mehr Anstrengungen zu unternehmen.
Also da läuft noch nicht alles so, wie es sein sollte, wie es laufen sollte. Würden Sie sagen, die Gesetze sind zu lasch oder die Behörden sind zu zahm oder liegt es an den Banken, die einfach zu wenig machen?
Nein, also weder sind die Gesetze zu lasch, noch sind die Behörden zu zahm, noch sind die Banken zu faul an diesem Thema, sondern das ist einfach ein Prozess, der auch seine Zeit erfordert. Und alle Beteiligten sind hier unterwegs.
Das erfordert ja einen Kulturwandel, auch bei den Leuten, die die Kunden beraten, die das Geschäft machen. Denken Sie, dieser Kulturwandel, der hat wirklich schon stattgefunden?
Das ist ein grosses Thema, das international breit diskutiert wird. Jetzt meine Wahrnehmung ist, dass er wirklich stattgefunden hat, und zwar auch in den Köpfen der für das Geschäft Verantwortlichen. Die sind sich sehr bewusst, welche Risiken sie eingehen können und dürfen und dass sie die internen Regeln absolut beachten müssen, einerseits sie selbst und andererseits das Gleiche auch von ihren Mitarbeitern und Untergebenen erwarten.
Warum kommt es dann trotzdem immer wieder zu Skandalen?
Also da müsste man im Einzelfall genau ansehen, oder? Etwas, was wichtig ist, ist der Zeiteffekt. Wenn Sie schauen, was sind die Sachverhalte, die diesen Skandalen zugrunde liegen, liegen die zeitweise, nicht in allen Fällen, muss ich sagen, oder zeitweise einige Jahre zurück. Aber der Skandal in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit findet heute statt, weil heute zum Beispiel Sanktionen erlassen werden gegen diese Institute. Also als Betrachter sage ich, ja, das ist ein neuer Skandal. Aber wenn man das genauer ansieht, geht das dann zum Teil zurück auf bis zu 10 Jahre oder so.
Die Skandale der letzten Jahre, werden die abebben? Wird das irgendwann ein weniger großes Thema sein?
Da ist eine Prognose schwierig. Was ich hoffe und glaube auch, ist, dass das Thema allfälliger Skandale nicht mehr das gleiche sein wird wie heute. Also ich bin wirklich auch zuversichtlich, dass in diesen Themen, die heute Gegenstand der Enforcement-Aktivitäten der Behörden sind, dass dort eine Wirkung erzielt wird und dass sich dort das ändert.
Also Enforcement, da sprechen wir von den Strafen, die die Finanzmarktaufsicht dann eben auch verhängen kann, wenn eine Bank sich nicht an die Regeln gehalten hat.
Genau, das ist nicht nur die Aufsichtsbehörden, das sind dann zum Teil eben auch Strafbehörden.
Schauen wir uns noch einmal an, was jetzt in den Banken läuft. Sie selbst sind für die Credit Suisse tätig. Sie helfen dort auch mit einem Team mit, damit Kunden ins Reine kommen können mit dem Fiskus im Ausland. Wie funktioniert das in der Praxis? Also was kann man jetzt tun, um steuerehrliche Kunden zu bekommen aus dem Ausland?
Was heute praktisch flächendeckend gemacht wird von den Banken, ist von neuen Kunden eine Erklärung zu verlangen in schriftlicher Form, dass ihre Vermögenswerte, die sie einbringen werden, auch korrekt deklariert sind. Und wenn Zweifel bestehen, dass das zutrifft, dass man diesen Zweifeln nachgeht. Also das betrifft die neuen Kunden. Für die bestehenden Kunden führen die Banken Programme durch, wo das Gleiche von den Kunden verlangt wird, nämlich dass sie nachweisen in Form bestimmter Erklärungen oder Dokumente, auch durch Erklärungen von Steuerberatern, dass die Vermögenswerte korrekt angegeben sind. Dazu gibt es verschiedene Methoden, die in den verschiedenen Banken nicht gleich sind, aber das Grundprinzip ist eigentlich dasselbe. Was wichtig ist, ist zu wissen, dass damit natürlich keine absolute Sicherheit erzielt werden kann. Das beste Mittel eigentlich für die Banken, um zu wissen, ob Kundengelder wirklich versteuert sind, ist, wenn sie die Möglichkeit haben, gewisse Daten aktiv zu melden an die Steuerbehörden. Wenn das geschieht, und das ist eben im Prinzip das System des automatischen Informationsaustauschs, dann können sie davon ausgehen, dass diese Vermögenswerte dann eben richtig versteuert sind. Und alle anderen Maßnahmen, die sind Hilfsmittel, aber letztlich geben sie nur bedingt eine Sicherheit für die Banken. Und von daher gesehen bleibt dann für die Banken auch ein Restrisiko solcher Verfahren, in die sie einbezogen werden.
Ab dem 1. Januar beginnt die Schweiz, den automatischen Informationsaustausch umzusetzen. Da werden Daten gesammelt in einem ersten Schritt. Dann im Jahr darauf sollen diese Daten an gewisse Länder weitergesandt werden. Würden Sie sagen, das ist jetzt also eine große Zäsur. In Zukunft wird das Thema wirklich ganz anders funktionieren und dann ist es ja auch vorbei mit der alten Praxis, also wirklich ein Gezeitenwechsel.
Also wenn Sie fragen, bedeutet dieser AIA eine Revolution für die Schweizer Banken, oder? Dann würde ich sagen, ja und nein, die Antwort hängt etwas vom zeitlichen Blickwinkel ab. Und erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick, oder wenn man zurückblickt, vielleicht etwa 12 Jahre, bis 2004, oder? Dann ist die Antwort klar, ja, das ist eine Revolution. Oder 2004 hat in der Schweiz und auch im Ausland eigentlich niemand ernsthaft daran gedacht, dass der AIA überhaupt kommt und vor allem nicht, dass er so schnell kommt, wie er dann gekommen ist. Die Banken und auch die Politik glaubten damals, dass zum Beispiel gegenüber der EU mit der Zinsbesteuerungsabkommen eigentlich das Bankgeheimnis auf Jahrzehnte zementiert und festgeschrieben ist, oder? Und im Rückblick war das natürlich ein kolossaler Irrtum, oder? Und für mich ist eindrücklich eine Erinnerung an eine Aussage in einem Nebensatz eines öffentlichen Interviews im Dezember 2012, welche die damalige Finanzministerin Frau Wittmer-Schlumpf gemacht hat, dass sie sagte, ja, vielleicht müsste man schon einmal noch über den, auch etwas unbefangen über diesen AIA diskutieren. Und sie wurde damals praktisch als Landesverräterin kritisiert. Das war im Dezember 2012 und ein halbes Jahr später war dann dieser Wandel eigentlich politisch akzeptiert und wurde auch durch diese Expertenkommission Brunetti auch fachlich, sachlich legitimiert. Oder? Und dieser Meinungswandel, glaube ich schon, oder, ist eine Revolution für den Finanzplatz. Jetzt, wenn man dann etwas kürzer zurückblickt, und sagen wir einmal bis 2013, oder, dann wäre das Urteil anders. Die Banken haben heute den AIA als Konzept akzeptiert und sie sind daran, sich operationell darauf vorzubereiten oder haben das schon gemacht oder sind im Endspurt dazu und das ist alles aufwendig und schwierig und kostspielig, aber das ist eigentlich ein technischer Vorgang und der wirft keine großen Emotionen mehr auf, sondern ist Gegenstand von Projektarbeiten. Und heute ist es wirklich so, dass die Banken eigentlich fast froh sind um den AIA, weil eben nur die Möglichkeit, solche Meldungen zu machen, ihr Risiko, dass sie einbezogen werden in Verfahren gegen Kunden wegen Steuerdelikten, nachhaltig beschränkt.
Lohnt sich der Aufwand aus Sicht der Schweizer Banken?
Ich würde meinen, absolut, dieser Aufwand lohnt sich, weil ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, dass unversteuerte Gelder akzeptiert sind, ist angesichts der Risiken, der regulatorischen Risiken im heutigen Umfeld nicht länger tragbar. Und deshalb ist dieser Schritt unumgänglich und muss durchgeführt werden und auch mit Konsequenz umgesetzt werden.
Das war Urs Zulauf, der ehemalige Chefjurist der Finanzmarktaufsicht FINMA. Er stellt dem Finanzplatz ein gutes Zeugnis aus und sagt, die Banken würden heute kein unversteuertes Geld mehr aus dem Ausland wollen. Jan Baumann, ist er da nicht etwas gar optimistisch?
Nein, ich denke nicht. Ich halte diese Einschätzung für glaubwürdig. Die Banken können nämlich gar nicht anders, als den Informationsaustausch mit dem Ausland, der ist ja beschlossene Sache, auch umzusetzen. Und auch sonst müssen sie sich heute so verhalten, dass sie eben nicht in Konflikt kommen mit den Gesetzen im Ausland. Dafür haben sie große Teams mit Spezialisten, die schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Allerdings muss man auch realistisch sein, diese internen Aufpasser, die müssen den Mitarbeitern schon sehr genau auf die Finger schauen, denn die Kundenberater, die werden ja dafür bezahlt, dass sie möglichst viele Kundengelder hereinholen. Das ist gut für die Bank und auch gut für den eigenen Bonus. Und darum bleibt das Risiko, dass einzelne Mitarbeiter trotzdem wissentlich Schwarzgeld annehmen. Im Unterschied zu früher sind solche Fälle dann aber eben klar ein Verstoß gegen die Regeln und damit haben wir heute eine ganz andere Situation als früher, als es noch zum Geschäftsmodell gehörte, unversteuerte Vermögen zu akzeptieren. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn auch mit einer wichtigen Einschränkung, wir reden hier immer nur vom Geld der internationalen Kundschaft.
Ja, eben im Inland, hier gilt das Bankgeheimnis nach wie vor.
Richtig. Und der Bundesrat hat entschieden, vorläufig auch nicht daran zu rütteln. Er will erst sehen, was Parlament und Volk zur Matter-Initiative sagen. Die will das Bankgeheimnis für Schweizer Kunden in der Verfassung festschreiben. Und bis auf Weiteres sind die Banken also nicht verpflichtet, auch von ihren Schweizer Kunden nur versteuertes Geld anzunehmen, sofern es sich nicht um einen klaren Fall von Steuerbetrug oder Geldwäscherei handelt. Also diese Nuance ist noch wichtig. Gewöhnliches Schwarzgeld aus der Schweiz ist also nicht tabu. Und wir beide können uns denken, was das bedeutet, solange dieses Geschäft erlaubt ist, findet es auch statt.
Und wie sieht nun die Zwischenbilanz aus beim Thema Geldwäscherei und Korruption?
Gemischt, würde ich sagen. Die Finanzmarktaufsicht erwartet hier klar mehr, also größere Anstrengungen von den Banken. Es lässt eben schon aufhorchen, dass offenbar mehrere Schweizer Finanzhäuser verwickelt sind in neue Skandale, Stichwort Petrobras in Brasilien und Staatsfonds OneMDB in Malaysia. Diese Fälle zeigen, beim Kampf gegen Geldwäscherei und Korruption scheinen nicht alle Banken die Risiken gut genug im Griff zu haben.
Das waren Einschätzungen von Jan Baumann. Er beschäftigt sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion hauptsächlich mit den Banken. Ob Bankenplatz oder Werkplatz, hier im Trend berichten wir über alle Sektoren der Wirtschaft in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit oder auf der SRF-App, wann immer Sie mögen.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Der Ivan Lieberherr hat Trend präsentiert.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.